Ein Freund von mir hat mal gesagt, das Geheimnis eines guten Kaufhauses eben ist, dass man sich verläuft.
Sagt Sebastian Hoffmann, den wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause getroffen haben. Und zwar nicht irgendwo, sondern im KDW. Das ist unsere Sonderweihnachtsfolge. Und wir freuen uns, wenn ihr auf den Spuren dieses Podcasts selber Kunst im KDW entdeckt. Denn für die will uns Sebastian in dieser Folge die Augen öffnen. Sebastian ist Kunstschreiber, Kunstliebhaber, Kunstkolumnist. Und wir freuen uns deswegen besonders, dass er uns heute die Augen für die Kunst im KDW öffnen will.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Podcast. Die Kunstpause startet heute an einem grauen Novembertag mit Schneeregen und wir stehen direkt am Haupteingang vor dem KDW. Ihr hört die Straße, den Tauentzien im Hintergrund. Jetzt geht's los.
Es ist 9.59 Uhr und gleich öffnet sich hier nämlich die Tür. Danke, Sebi, dass du uns an diesem Morgen hierher geholt hast. Warum hast du das KDW zum Schauplatz dieses Podcasts ausgewählt? Jetzt geht übrigens hier gerade die Tür auf, wir können rein.
Schnell, bevor nichts mehr übrig ist. Warum ich das ausgesucht habe oder warum ich gesagt habe, ja wenn, dann aber müssen wir uns hier treffen. Das hängt auch mit der Arbeit, über die wir gleich sprechen, zusammen. Und ich finde, die große Leistung eines Tip-Top-Museums ist ja, dass man nicht mit einer Vorbereitung oder Vorbildung oder einer Voreinstellung da reingeht und dann weiß, man sieht jetzt Kunst. Und vielleicht sogar welche, und wenn nicht, weiß man immerhin, man sieht sie. Sondern umgedreht wird ja auch ein Schuh draus. Also wenn ich das Museum verlasse, dann habe ich ja einen Blick gelernt, der mir den Blick auf meine Welt verändert und öffnet. Und vielleicht dachte ich mir, ist es lustig, Teile in diesem Haus, also es gibt hier ja so ein bisschen Kunst, aber es gibt auch Dinge, die aussehen wie Kunst und es nicht sind. Aber vielleicht doch. Aber man kann es ja, man kann so angucken. Es macht einfach Spaß, so durch die Welt zu gehen.
Fangen wir mal bei der Kunst an, wie immer in der Kunstpause, nämlich bei einem Werk der Nationalgalerie, was du dir ausgesucht hast und was vielleicht auch eins ist, an dem viele achtlos dran vorbeischlappen, an einer der hässlichsten Straßen der Stadt, an der trotzdem die neue Nationalgalerie steht. Charlotte, was für ein Werk ist es?
Ja, und zwar haben wir heute das Werk von Norbert Rademacher, ein, ich glaube, Stahlring. Man läuft wirklich achtlos dran vorbei und alle Leute, mit denen ich bereits vorbeigegangen bin, haben immer gedacht, was, das ist ein Kunstwerk, das sieht doch aus wie irgendwas von der Industrie. Also es ist ein Stahlring, sieht aus, also sehr, sehr dick und ist eingefasst an der Potsdamer Brücke. Direkt, wenn man an der Neuen Nationalgalerie vorbeigegangen ist und Richtung Bülowstraße läuft, dann ist wirklich so in Höhe des Knöchels ein Stahlring in dem Geländer der Potsdamer Brücke verankert. Und das ist tatsächlich ein Kunstwerk. Und
eigentlich ein Rettungsring.
Ja,
aber... Sollte man sich aber lieber nicht umbinden.
Lieber nicht, nee. Weil, also wenn man den reinwirft, dann geht man direkt unter.
Und zwar im Landwehrkanal wie Rosa Luxemburg.
Vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber mich interessiert vor allem heute, wir sprechen über Shopping und Kunst. Libby, warum hast du dich für dieses Kunstwerk entschieden?
Was so? Für der Ring, weil das im Grunde genau meine Lieblingsart von Kunst ist. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich drauf gekommen bin, dass ich da das heute für heute aussuche. Obwohl das die Arbeit der Nationalgalerie ist, die ich am meisten zeige, also Freunden, Besuchern der Stadt und so weiter, wenn man da dann doch irgendwie dann lang geht, wenn man aus der Wall-Ausstellung kommt oder vom Kulturforum oder was weiß ich und dann irgendwie noch da auf der Potsdamer Straße, na ihr wisst schon, und dann kommt man da ja vorbei und das ist, ich liebe Kunst, die vielleicht selber noch gar nicht so richtig mitgekriegt hat, dass sie das dann ist und wo eigentlich nur der Künstler das weiß und vielleicht in dem Fall die Sammlung und die Kuratoren, Und wir das eigentlich ja sozusagen nochmal lernen müssen oder was weiß ich. Und dieser Ring, der ist so toll, weil der ist erstens, also ich glaube, er ist übrigens aus Bronze. Es ist ein Augentäuscher, weil der ist da im Geländer der Potsdamer Brücke verankert.
So im gelben Geländer. Das ist eigentlich fast Teil des Kunstwerks.
Ja, natürlich. Und zwar, das ist wie diese Zauberringe aus dem Zauberkunstladen, wo man gar nicht weiß, wie kriegt man die denn auseinander, aber irgendjemand kriegt die dann auseinander. Und so ist dieser Ring. Und das Tolle ist, dass der auch zwei Stellen umschließt. Das Brückengeländer ist nämlich an der Stelle eigentlich getrennt. Einfach aufgrund, ich nehme mal an, baulicher Bedingungen und so weiter. Also das ist nicht ein Stück, nicht ein Guss, sondern das ist da getrennt. Und der Ring hält es im Grunde zusammen. Er hat irgendwie einen nutzlosen Nutzen. Nutzlos ist er natürlich auch deshalb, weil man ihn weder als Rettungsring benutzen kann, auch wenn er die Form hat, noch... Also, Ertrinken ist auf jeden Fall gesichert, wenn man sich an dem festhalten würde. Und ganz toll, man kann ihn bewegen. Also zumindest
guck. Hast du das schon mal geschafft?
Natürlich.
Ja?
Ich bewege den dann immer. Und ich ziehe den immer, weil der hat mehr Fläche auf der Seite des Kanals, also zum Kanal hin. Und man kann den aber vorziehen. Und ich ziehe den immer, wenn ich vorbeigehe, ziehe ich den also auf die Straße. Weil ich immer denke, vielleicht sieht ihn ja dann doch noch jemand mehr. Und Kunst, die, wenn man in den Raum reingeht, zunächst gar nicht als solche augenscheinlich ist. Und dann, aber wenn man die dann entdeckt hat, das ist so ein bisschen so wie, wo ist Walter? Mhm. Man kann ihn dann gar nicht mehr nicht finden. Und das Gleiche, finde ich, geht an öffentlichen Orten. Und zwar ist ja schräg gegenüber die älteste Shopping Mall, ich glaube sogar Deutschlands, aber mindestens Berlins und des Universums, nämlich das Europa Center, das ja vollgestopft mit Kunst. Ja. Da ist ja einer der besten, also der beste Mack, Heinz Mack, den Berlin hat. Steht da. Dann ist da der, dann war früher waren da, als ich mit meiner Großmutter da Eis gegessen habe, im sogenannten Tiffany.
Das kenne ich auch noch. Ja. Großartig. Ja. Da ist doch dieser Brunnen, der gehört sogar der Nationalgalerie.
Das wollte ich eben sagen. Da habe ich sogar auch überlegt, ob ich den nehme. Aber der ist da ja nicht mehr.
Genau.
Und der war eine Leihgabe, wie heißen die? Basquet-Brüder? Ja? Und die haben den da, also ich dachte immer, das wären Ginkgo-Blätter oder sowas und die dann eben das Wasser ineinander abgeben. Und der war ja entworfen für die Treppenhalle unten in der Nationalgalerie in der Neuen und hat aber den Besucherstrom behindert. Deshalb haben sie ihn dann ins Shopping Center. Also anscheinend waren die Berührungsängste in den 60ern da wesentlich geringer mit der Welt des Konsums.
Aber das stimmt. Das Europa Center ist auch ein wunderbarer Ort. Übrigens am Standort des romanischen Cafés, was ja auch ein ikonisches Café ist. Und dort gibt es aktuell auch noch diese kleine Ausstellung, romanisches Café im Europa Center, ist sehr zu empfehlen. Was ich bei meinem Besuch dort letztens irgendwie festgestellt habe, ist, dass es wahnsinnig schöne, auch wie ein kleines Kunstwerk, Kronleuchter, so ganz moderne im Europa Center gibt. Ich weiß nicht, Sebi, ob du die auch kennst.
Murano natürlich.
Ja, also.
Sebi hat gerade einen kleinen, dezenten Hinweis gegeben, jetzt links abbiegen. Wir bewegen uns also, während wir diesen Podcast aufzeichnen, durch das KDW, laufen jetzt gerade an sehr teuren Uhren vorbei. Ich habe gestern Abend noch einen Fisch hier gekauft. Wann kommst du so ins KDW, Sebi? Wann kann man dich hier treffen?
So für Podcasts.
Jeden Abend.
Genau. Also ich weiß jetzt, wollten wir jetzt zu Kunst gehen oder ich dachte, wir setzen uns an die Bar?
Ah, an die Bar, na klar. Ist ja erst 10.
Ja, also es gibt ja auch Orangen. Ich trinke jetzt hier einen frischen Orangensaft.
Würde ich auch nehmen.
Mache ich mit. Aber Scherz beiseite, Sebi, ich glaube, du, für dich ist das KDW im Leben schon so eine Art Dreh- und Angelpunkt. Was sind die Momente, an denen du dich entscheidest, hierher zu kommen?
Ja, also ich will das jetzt auch nicht übertreiben oder so, aber ich wohne eben auch in der Nähe und gehe ziemlich oft her. Ich finde das als Treffpunkt super. Es ist im Grunde ein bisschen, es hat so eine Mischung aus Flughafen und Zuhause. Und es hat für mich auch eine Funktion, wenn ich alleine, also es ist ein Ort des Spazierengehens auch. Und ich kann alleine herkommen und dann bin ich unter Leuten, aber hab trotzdem Zeit für mich. Ich kann ja nicht immer reden. Und dann gibt es oben irgendwie eine Praline oder was weiß ich. Vor allem dieses Spazierengehen finde ich eben so. Also ein Freund von mir hat mal gesagt, das Geheimnis eines guten Kaufhauses eben ist, dass man sich verläuft. Und der Spaziergänger muss sich ja auch verlaufen, um Erfahrungen zu machen. Natürlich sind die Erfahrungen hier einen bestimmten Rahmen. Aber das Gleiche gilt ja für ein Museum auch. Nicht? Also das ist, ich will auch überhaupt nicht sagen, dass das dasselbe ist. Ist es nämlich nicht. Aber es gibt Überschneidungen in wie Menschen oder wie ich das benutze. Das ist ein bisschen auch wie Schule. Es gibt seine eigenen Regeln. Es ist ein Mikrokosmos. Und deshalb interessieren mich diese Orte. Also deshalb interessieren mich auch, also nicht Museen interessieren mich hauptsächlich wegen der Kunst, aber eigentlich als Performance. Ja? Also weil du jetzt gerade sagtest, also Kunstort versus Kommerzort, das Ding ist ja hier eine einzige Performance. Also es macht unheimlich Spaß, die Leute anzugucken. Also wir sitzen jetzt hier zum Beispiel an einem Tresen.
Wir gucken zu, wie gerade wunderbare Orangen für dich frisch gepresst werden. Das ist auch eine Performance.
So ist es. Und mein Blick geht da in diese Boutique rein, wo gerade Tücher ausgepackt und zusammengelegt werden. Und das sind ja alles so Bewegungen, die auch schön sind. Ne?
Du hast gerade auch so ein Stichwort erwähnt, allein unter Menschen sein, das, was man so in großen Kaffeehäusern machen kann. Ist das auch ein Aspekt, der dich hier sehr fasziniert, dass man allein sein kann, aber trotzdem unter Menschen sein kann?
Ja, genau das. Das ist, und weil du sagst Kaffeehaus, das gibt es ja in Berlin in dem Sinne nicht. Also ich meine, die es gab, die sind jetzt eh weg. Café Bayer gibt es noch in Steglitz. Das ist, das finde ich, das einzige echte Berliner Kaffeehaus, was auch nicht so tut, als würde es in Österreich irgendwo stehen, sondern das ist einfach, wie es ist.
Das Einstein kommt aber wieder. Es wird momentan, Gott sei Dank, gehämmert und gezimmert.
Stammhaus, das, was wir alle vermissen.
Dringend. Also ja, da ist im Moment richtig Bauaktivität.
Ein Glück.
Das Einstein muss mich erst dann wieder gewinnen, weil ich bin ja jetzt ans Bayer verloren. Aber das ist es genau. Ja. Es geht ja nicht darum, dass du keinen Kontakt zu Leuten hast in so einem Kaffeehaus, sondern du hast ja, du siehst die Leute, aber es gibt ja auch Gesprächsanlässe, also die Bestellung, die Zeitung und so weiter. Aber es hat alles eine ganz klare Rhetorik, die man, um sich zu amüsieren, dann auch kurz mal brechen kann, aber man geht sofort wieder zurück in die Rhetorik. Und das ist so ein bisschen wie so Miniferien.
Sebastian, wir reden auch immer ein bisschen in diesem Podcast über das, was unsere Gäste machen. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, du schreibst auch über Kunst, du versuchst überhaupt Kunst den Menschen nahe zu bringen. Es gibt dieses merkwürdige Wort des Kunstvermittlers. Aber ich glaube, auch wenn das Wort ein bisschen technisch ist, das machst du tatsächlich. Im Französischen klingt das besser, da sagt man Passeur. Das ist so der was weitergibt. Genau, wie der Passant. Und in genau dieser Funktion hast du tatsächlich auch, Full Disclosure, eine geschäftliche Beziehung mit dem KDW. Du hast nämlich schon dafür gesorgt, dass hier das ein oder andere Kunstwerk on view ist. Vielleicht fangen wir damit mal an, bevor wir uns sozusagen, also mit der echten Kunst, die du hierher geholt hast, bevor wir dann auf die Kunst zu sprechen kommen, die nur so aussieht und sich so tut, als wäre sie Kunst.
Weiß man's? Da hängen oben im Restaurant mehrere Arbeiten von einem lettischen Künstler, Edgars Gluhofs, die er tatsächlich auch für so einen Ort mal, also rein konzeptuell, gemacht hat. Die waren vorher aber nur auf Messen oder Ausstellungen zu sehen und nie wirklich in einem Lokal oder in einem halböffentlichen Ort. Und die sind jetzt eigentlich ein bisschen konzeptuell gesehen, an ihren Bestimmungsort gekommen.
Weingläser.
Ja, richtig. Die hängen nämlich in der Brasserie, weil da kurzzeitig mal Leere herrschte. Und da hatten die mich gefragt, ob mir nicht was einfällt. Und dann fiel mir natürlich sofort was ein. Nämlich das. Und das sind, im Grunde ist das eine Verhunepiepelung dieser gespreizten Weinverkostung, ne, wo dann so das Glas an die Nase ans Glas, so Schluckgeräusch.
Besonders eleganter Tropfen.
Ja, genau.
Hatten wir gerade letztens das Thema Rutsch im Abgang und auch sehr zurückhaltend oder
ja, klassisch.
Unkomplizierter Wein, finde ich.
Ganz unkompliziert.
Ganz unkompliziert.
Ja, ich meine, ist ja nicht so, dass wir uns in unserem Gewerbe nicht damit auseinandersetzen, wie man klug über Dinge spricht. Auch wenn man. Aber das ist ja das ist ja egal. Man kann das ja allen gönnen und trotzdem lustig finden. Und da ist dann daneben steht ein Zitat aus Frühstück bei Tiffany's von Truman Capote, nämlich "Everyone pressed with their noses against a glass is liable to look stupid." Und das meint er natürlich fürs Schaufenster, aber das Gleiche gilt für Trinkgläser auch. Und in dieser Arbeit ist im Grunde jede Entscheidung, die der Edgars Gluhofs getroffen hat, hat versucht, immer die falsche Entscheidung zu treffen. Also bei der Rahmung, bei dem Fotopapier, es sind zum Beispiel Fingerabdrücke auf dem Foto. Also in dem Foto sind Fingerabdrücke, die aber natürlich so aussehen, als wären sie auf dem Glas. Was besonders lustig ist, weil es wirklich schon Fälle gab, dass Leute sich erschrocken haben, oh Gott, jetzt habe ich da angefasst. und dann geht das ja auch nicht gleich, und dann geht es ja nicht gleich weg, weil es Museumsglas ist, natürlich. Ne? Und dann haben die auch, und dann die andere Serie ist, sind so wahnsinnig schöne Linienzeichnungen, so Tuschezeichnungen, in denen man Schuhe unter Vorhängen sieht. Behind the Curtain. Da gibt es wahnsinnig viele Anspielungen, das macht richtig Spaß. Aber der Witz ist jetzt, und dafür muss ich auch sagen, da habe ich hier das Haus auch mal unterschätzt, weil ich habe dann irgendwie gesagt, das ist aber ein bisschen spießig jetzt da mit den Blumen, die da daneben stehen. Kann man da nicht irgendwie, und ich dachte dann so, das machen die nie, irgendwie Schuhputz euch hinstellen statt Blumen? Und dann sagt der, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und am nächsten Tag stand dann da in so einer kleinen Vitrine das Schuhputzzeug daneben. Das ist jetzt nicht nicht die große Sache, aber es sind so die kleinen Gags, die man hier schon findet.
Und aber auch so kleine Irritationsmomente mit den Fingerabdrücken dieses oder also Orte auch so mit dieser Art von Kunst neu aufladen, glaube ich, ist ja auch so ein Thema. Also wenn du sagst, früher wurden einfach Blumen hingestellt, jetzt hat man irgendwie mal ein paar andere Anknüpfungspunkte, dass man auch mal ja, Schuhputzzeug in der Brasserie sieht.
Der Kaffee ist leer, der Orangensaft auch. Wir tigern mal weiter, würde ich sagen, Sebi, und du kannst uns ein bisschen die Augen öffnen. Ich glaube, wir müssen in den ersten Stock. Wir laufen jetzt gerade hier bei Loewe W. Wir dürfen heute ausnahmsweise mal Marken nennen, obwohl wir nicht von ihnen bezahlt wurden, bei Loewe W. vorbei. Und hier ist schon das erste Kunstwerk.
Ja, das ist sehr lustig, weil die haben in manchen ihrer Läden haben die Picassos rumstehen. Keramiken. Wahnsinnig schöne Exemplare auch, also nicht irgendwie wahllos. Ist ja eine, soweit ich weiß, eine spanische Firma, die hier eben in ihrer ja, Pseudo-Fassade, also das ist ja dieses Shop-in-Shop-Prinzip.
Orangene Tiles,
ja, wie man glaube ich sagt. So ein bisschen wie auch, eigentlich auch fast ein bisschen wie auf einer Kunstmesse oder wie auf einer Messe. Also das hat ja jede Kunstmesse mit jeder anderen Messe gemeinsam, dass es einen Stand gibt. Naja, und wir sehen eben hier diese wahnsinnig niedliche Keramik, die einen so von oben anlächelt. Und wenn man die einmal gesehen hat, dann möchte man eigentlich bei jedem Besuch hin. Und das ist ja auch schon wieder, das zeigt uns ja auch schon wieder was.
Und steht natürlich auch in so einer kleinen rötlich beleuchteten Nische und darunter ist gleich eine Nische und da ist eine Handtasche. Das führt uns ja eigentlich direkt zum Kunstmarkt. Was ist der Unterschied zwischen Handtasche und Kunstwerk?
Also bei Cosima von Bonin gibt es keinen. Habt ihr ja auch in der Sammlung. Wahrscheinlich so eine Hermes-Tasche, so eine Filztasche. Mhm. Und also ich weiß nicht, das ist doch eigentlich eine gute Antwort.
Christie's handelt auch mit beiden gleichermaßen.
Ja, und auch schwindelerregende Preise, die man dabei auf Auktionen sieht inzwischen. Also das ist ja auch wirklich seit Jahren, werden ja auch von großen Fotografen Handtaschen inszeniert für die Auktionskataloge. Also das ist Sammelobjekt geworden und auch findet großen Anklang. Auch diese ganzen Special Editions, gerade Hermes hat ja da viel auf dem Markt.
Ja, es gibt ja auch, so wie bei den Autos, gibt es ja dann auch Künstlerinnen, die Kunst auf die Handtasche bringen oder aufs Auto. Aber das finde ich ehrlich gesagt, das ist auch so ein bisschen Quatsch. Ich finde, für mich ist dann jetzt hier eher interessant so, okay, das ist diese Keramik ist eine Form und ich erkenne die als Kunst und daneben steht in derselben Präsentationsform eine Tasche, ist auch ein Objekt. Und was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich den Blick auf die Keramik oder wir gehen gleich mal rüber zu den, da gibt's so Flower Prints von Warhol. Was passiert denn, wenn ich jetzt auf die Gegenstände, die Kunst sind, nicht Kunst sind, also das finde ich auch immer wichtig, jetzt geht ja nicht darum zu sagen, ja, das ist ja jetzt auch alles Kunst, so eine Handtasche. Also auch Sotheby's sagt ja nicht, das ist Kunst, sondern Sotheby's sagt, das ist ein Wert, damit können wir Kohle machen. Und also, dass ich den Blick von dem einen auf das andere übertragen kann, das finde ich so als Spaziergehpraxis interessant.
Und ich glaube, so ein bisschen auch immer das Level von Kunst und Design oder Alltagsgegenständen versuchst du auch in eurer Praxis bei Tadan ja irgendwie einzuebnen. Also die Kunst steht für dich, habe ich das Gefühl, nicht unbedingt auf dem Sockel, sondern sie ist irgendwie ins Leben eingewoben. Man lebt mit ihr, dadurch wird sie gleichzeitig so ein bisschen runtergeholt von ihrem vermeintlichen Sockel vielleicht oder Hochniveau, Hochkulturniveau und wird zum Alltagsgegenstand. Ist das so ein bisschen ein Prinzip, was dich leitet?
Das kann man, also eigentlich ist es ja eher dafür da, eigentlich ist ja Kunst so im, also für mich so im privaten Bereich und auch im halböffentlichen Bereich. Also in einem tollen Restaurant, das eine Sammlung hat oder in einem Hotel, das eine Sammlung hat. Es ist ja immer am besten, wenn es eine Störung ist. Also wenn es eben nicht gerade runtergeholt wird und also sozusagen im Alltag, als ist es dann im Alltag drin, aber es ist kein Alltag, es wird nie ein Alltagsgegenstand, das kann es gar nicht. Glaube ich, hoffe ich. Also gute Kunst kann es nicht, weil sie eben immer auch eine Störung ist. Das kann eine Störung sein, weil sie was Hässliches zeigt oder was Unklares oder etwas Störendes, also tatsächlich etwas tatsächlich Störendes, wie zum Beispiel eine bestimmte Form der Lichtarbeit oder auch Videokunst oder so. Und es kann aber auch eine positive, also eine ästhetisch positive, also eine schöne Störung sein, nicht? Also das beste Zitat für mich über Kunst, Besitz, also warum soll ich überhaupt Kunst besitzen? Ich kann ins Museum ja gehen und mir die Kunst angucken, warum muss ich die denn dann besitzen? Der hat eben gesagt, er wurde gefragt, warum er...
Wer?
David Bowie. Warum er dieses Bild in seinem Schlafzimmer, glaube ich, hatte. Das war in Auerbach. Und da hat er gesagt, because it changes the way I think in the morning. Und der meinte aber, dass es eben jeden Morgen das auf eine andere Art tut. Also je nachdem, wie der Tag ist oder wie er aufsteht oder wo auf welcher Seite des Bettes er aufsteht oder was weiß ich, ist immer eine neue Störung. Und das würde ich eben als Halbwertzeit eines Kunstwerks bezeichnen. Und wenn die Halbwertzeit sehr hoch ist, dann ist es, glaube ich, meistens ein sehr gutes Kunstwerk.
Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ich denke auch oft, wenn ich ein Kunstwerk sehe, was mir vielleicht irgendwie auffällt oder sogar gefällt, darüber nach, kann mir das in 20 Jahren noch was sagen? Also so ein bisschen das gedankliche Halbwertszeitspiel abzutasten.
Aber da spielt ja dann auch rein, man verändert sich ja auch selbst und man verändert auch im täglichen Wachsen und Verändern, sich selbst verändern, auch seine Sicht auf die Dinge. Das, was mir vor 10 Jahren gefallen hat, gefällt mir manchmal auch noch heute, aber nicht immer. Oder ich gucke heute anders drauf als früher. Also vielleicht löst man sich dann auch manchmal von Dingen oder andere Dinge begleiten einen sein ganzes Leben, weil sie einen immer irritieren, neu, auf eine neue Art irritieren. Beim Thema, wenn wir jetzt gerade, ich will nochmal zu Loewe und den kleinen Picasso zurückkommen. Diese Marke steht ja auch für Kunsthandwerk. Also würdest du nicht auch sagen, dass natürlich Marken Kunst in der Präsentation ihrer Shops auch ganz bewusst einsetzen, um eben ihre Markenphilosophie dadurch aufzuwerten oder anders darzustellen?
Ja, das ist Marketing.
Ne?
Und das ist aber im besten Fall hat das was Intrinsisches, ja. Und in anderen Fällen gibt es einfach auch Zitate oder Formen, die ganz klar aus der Kunst kommen, die aber gar nicht so erkannt sind. Also zumindest von den Läden nicht. Dann gibt es ja, es gibt für jeden so einen Laden einen Architekten.
Ich wollte gerade sagen, wir stehen jetzt hier auch vor einem ganz interessanten Showroom in der Zwischenzeit, der mich irgendwie so ein bisschen an Donald Judd erinnert.
Ja, das ist überhaupt der ist ja in so einem, in der Ladenwelt überall. Die Regalbretter können gar nicht dick genug sein. Und dann gibt's natürlich all die Geschäfte, die so minimal daherkommen wollen müssen. Und das zum Beispiel, also Donald Judd oder auch Dan Graham Dan Flavin überall. Ja, in so einem Haus. Und ich weiß gar nicht, ob das immer bewusst ist, beziehungsweise muss man auch dazu sagen, dass natürlich diese Künstler sich ja auch Formen bedient haben, die gar nicht aus der Kunst ursprünglich kommen oder sind. Also Donald Judd, ich meine, wo ist da die überhaupt sowieso die Grenze zwischen, also der hat ja Möbel gemacht, nicht? Und das waren Skulpturen. Und es gibt hier eine, wenn ihr da drüben guckt, da gibt es diese ulkige Säule, die da im Weg steht. Ich glaube, die wurde vergessen bei der Renovierung. Und dann wurde sie mit so gebürstetem Alu verkleidet und steht da jetzt zwischen zwei, also auf einem Gang des Kaufhauses und wispert und scheint so darum und man rennt quasi dagegen und es ist dieser, das ist also, ist ja auch eine Skulptur, ist so ein Monolith, ja, so ein, weiß ich nicht, Frank Stella-artiger.
Ja, auf einer Kunstmesse würde man es für ein Kunstwerk halten. Ja, hier ist es die vergessene Säule.
Ja, genau. Und da, das finde ich eben, das finde ich lustig, da so reinzugehen und Dinge zu sehen, die eigentlich nicht da sind vom
Sinn. Jetzt nehmen wir gerade die Rolltreppe und fahren hier in einem neuen Treppenhaus nach oben. Das hat auch irgendwie sofort einen Assoziationsraum, oder?
Ja, also Rolltreppe sowieso, weil da gibt es ja die schöne Geschichte, wie die Bill Copley in seinem wundervollen Text geschrieben hat, Portrait of an Artist as a Young Dealer. Also der war ja erst Kunsthändler oder Galerist für die ganzen Surrealisten und hat dann als Künstler, als Maler weitergemacht. Und in dieser Zeit als Galerist hatte er sich mit seinem großen Idol Marcel Duchamp angefreundet, der dann auch nach New York kam und bei ihm ausgestellt hat und so weiter. Nach L.A. kam und ausgestellt, weil er hat ihn dann später auch in New York getroffen. Seine letzte Arbeit hat Duchamp ja gemacht für das SMS-Portfolio, das so eine Editionsreihe zum Abonnieren, Bill Copley rausgebracht hat. Naja, jedenfalls, also da war Merit Oppenheim, alle waren dabei. Und jedenfalls, der liebte Rolltreppen. Und es gibt eben in diesem Text die Geschichte, wie Duchamp den ganzen Tag, also übertrieben gesagt, den ganzen Tag rauf und runter fährt diese Rolltreppen. Und es passt natürlich.
Ich muss so doll lachen. Ich stelle mir das gerade vor, wirklich. Immer hoch, runter, nächste nehmen, rumlaufen. Das ist doch großartig,
dieses Bild. Der war ja auch so ein wahnsinnig gut aussehender, ich glaube auch großer Mann. Also der hat dann nur runter, hoch, runter.
Sich einfach gerne zeigen,
ja. Ja, und das passt ja auch zum, eine seiner berühmtesten Arbeiten ist der Akt, die Treppe hinabsteigend. Also das ist auch schon wieder komisch. Aber was wolltest du?
Die Architektur hier, die ist ja auch besonders. An wen erinnert die dich?
Ja, schon wieder Dan Graham. Wirklich der Wahnsinn. Es sieht aus ein bisschen wie die Hälfte eines seiner Pavillons. Im Louisiana-Museum steht da so ein Ding draußen, so ein halbrundes. Und man kann sozusagen, wenn man in das Glas reinguckt, sieht man halb durch, halb die Spiegelung. Es ist so, wird so opak. Also ich würde hier eigentlich, wenn ich hier so eine Führung machen müsste, würde ich auch behaupten, das ist also Dan Graham. Und das Tolle ist, dass ich glaube, das hätte dem gefallen. Also diese Assoziation, also diese Rückassoziation, weil normalerweise gibt es ja eine Assoziation in das Kunstwerk, aber in dem Fall geht sie von dem Kunstwerk aus. Und das finde ich mal eine tolle Richtung.
Ich muss gerade assoziativ an dieses tolle Album denken, was die Katja Eichinger mit Rem Koolhaas vor ein paar Jahren rausgebracht hat mit der Band The Tempest. Und das ist im Grunde, liegt dem zugrunde, ein längeres Interview, was Katja mit Rem Koolhaas geführt hat. Und da geht es unter anderem natürlich um Shopping und um Einkaufszentren und um Junk Spaces. Da gibt es ja den tollen Aufsatz von Koolhaas zu. Und ich habe das tatsächlich hier mal gehört, also auf den Kopfhörern. Auch große Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer, das Album von Katja Eichinger anzuwerfen bei einem KDW-Besuch.
Ja, die ist ja, glaube ich, ausgebildete Organistin, nicht?
Das also, wusste ich gar nicht.
Die kann Orgel spielen wie eine Göttin. Ich hoffe, ich sage gar nichts Falsches, aber ich meine. Und deshalb passt das. Also es ist auch eine Art von, also da denkt man, ich war da damals da, als das vorgestellt wurde. Und dann denkt man so, ja gut, jetzt tritt hier so eben so eine Band auf und dann machen die jetzt hier irgendwie ein Lied über Shopping. Also es ist ja wahnsinnig gutes Marketing. Aber naja, es ist auch ihre Praxis.
Das hat auch so einen gewissen Rhythmus. Also ich finde, du hast vorhin gesagt, man verläuft sich ja beim Kaufhaus auch gerne. Gleichzeitig finde ich, also bei mir ist es so, wenn ich einkaufen gehe im KDW, ich habe einen gewissen Takt. Ich weiß genau, wo ich hin muss. Ich habe auch einigermaßen Body Memory, wo welche Ecke ist. Also ich verlaufe mich nicht so schnell. Aber ich habe es dann auch meistens eilig.
Ja, aber ich habe auch immer ein Ziel, was ich brauche und wo ich hin muss. Aber ich habe auch ganz oft noch vor, dass ich mich wenn ich irgendwie hier durchs Haus laufe, noch so ein bisschen einen Ort immer suche, wo ich so ein bisschen durchstromere und mich so ein bisschen verliere und wo ich was Neues entdecke. Ich mache immer noch einen Stop irgendwo, wo ich noch nicht war und denke, ach, hier will ich mal gucken gehen.
Habt ihr eine Lieblingsabteilung?
Das kann, habe ich eigentlich, aber das ist so schwierig, das ist so tagesabhängig. Ich finde zum Beispiel ich liebe die Spielzeugabteilung, die ist auch wieder gut. Aber das ist jetzt nicht meine Lieblingsabteilung, aber die fällt mir gerade ein, weil ich da irgendwie auch schöne Erinnerungen habe. Ist ja auch ein Erinnerungsort. Also Charlotte, du kommst ja auch aus Berlin, nicht?
Ja, also gerade so vor Weihnachten war das ja immer der Ort, wo ich mit meinem Bruder und meinen Großeltern hingegangen bin und dann durften wir uns was aussuchen. Also das war wirklich immer so Weihnachtsshopping, hat mit meinen Großeltern immer im KDW stattgefunden. Und nur, also mit meinen Eltern gar nicht so, aber mit meinen Großeltern war immer das KDW. Das war irgendwie der Ort, wo man vor Weihnachten war. War auch Spielzeugabteilung. Damals gab es ja auch noch CDs, deswegen auch die Technikabteilung war ein großes Thema. Und ist vielleicht auch ein bisschen, man könnte sagen, weird, aber mein Bruder und ich haben uns auch schon, als wir jünger waren und kleiner waren, irgendwie auch immer schon so für Porzellan interessiert. Deswegen waren wir auch öfter einfach in der Porzellanabteilung, die ja auch wirklich nach wie vor toll ist. Mit diesen gedeckten Tafeln und den ganzen Servicen fanden wir auch damals einfach schön.
Kunst und Kunsthandwerk.
Ja, und das hört sich dann auch alles jetzt so, es ist ein Kunstpodcast und so weiter und die reden jetzt übers Einkaufen und so. Aber das ist, das erscheint dann erstmal banal. Aber das Tolle ist eben, es ist ja ein Versammlungsort, nicht? Also es ist ein total sozialer Ort. So ein Kaufhaus, also nicht nur dieses, jedes Gute. Also ich glaube auch, dass jede Stadt, die kein Kaufhaus mehr hat, also zum Beispiel Budapest, ist eine Stadt, die hatte wahnsinnig tolle Kaufhäuser. Davon ist keines übrig. Wenn du da im Hotel fragst, wo ist denn hier ein Kaufhaus, dann schicken sie sich in die Mall an den Toren der Stadt.
Ja, und das ist eben der große Unterschied. Eine Mall ist kein Kaufhaus.
Genau.
Kann es nie sein.
Nee, kann es nicht sein. Und das liegt auch daran, wenn du dir mal anguckst, die Gebäudeform der Kirche, also die Basilika, das war entwickelt hat sich das, diese Gebäudeform als Marktplatz und Versammlungsort. Und dann ist irgendwie mit der Christianisierung hat sozusagen die Kirche diese Form übernommen, weil du natürlich wahnsinnig viele Leute da reinkriegst und weil es als Versammlungsort und als sozialer Ort und auch als Ort vielleicht der Betäubung, Weihrauch, Licht etc., Gesänge, funktioniert.
Und es ist ähnlich wie das Kaufhaus, ist die Kathedrale auch immer ein Wirtschaftsfaktor gewesen. Damit ging es der Wirtschaft der Städte besser, weil Leute in Arbeit waren und es erstmal so ein Projekt war, was die nächsten 20 Jahre alle beschäftigt hielt.
Und wer hat auch davon profitiert? Also dann ein bisschen später? Die Künstlerinnen und Künstler. Naja, damals Künstler muss man leider, also so muss man ja sagen, aber die Kunst, wie wir sie heute, die Kunst des Abendlandes, wie wir sie heute kennen, ist doch nur durch die Kirche so geworden, wie sie ist.
Ganz klar. Wir kommen gerade an meiner Lieblingsabteilung vorbei, nämlich der Fischtheke. Und ich finde auch, dass die Fischtheke ein Ort ist, wo es aussieht wie Kunst. Also erstmal sind diese Tiere ja unglaublich schön. Die haben ja Schuppen teilweise mit einem unglaublichen Farbspiel. Ich muss natürlich auch immer an Matisse denken. Mhm. Es gibt diese tollen Stillleben von Matisse, von Fischen, die einfach gut riechen, über die Leinwand hinaus.
Stimmt, so kann man, es sind überall so kleine Skulpturen, nicht? Und auch hier oben.
Manchmal gibt es Seeigel.
Ja, die Fischabteilung ist eher dein Ding. Ich gehe dann nach nebenan, wo der Fisch schon, also für mich zubereitet, also nicht mehr, schon gar nicht mehr so sehr nach Fisch aussieht. Dann da vorne ist diese wahnsinnig lange Pralinentheke, wo er tatsächlich eine Firma, die Pars heißt, Pralinen verkauft. Und Gründerin ist Künstlerin. Und hat diese Pralinen im Grunde als essbare Skulpturen geschaffen. Und auch, also auch das hört sich jetzt wieder so an, aber da, also absolut glaubwürdig. Das wurde auch im Diskurs auch so rezipiert, nicht? Und inzwischen hat sie ein Restaurant und macht diese Pralinen. Da ist also im Sinne von künstlerischer Praxis erstmal offen augenscheinlich gar nicht mehr so viel übrig, aber so hat es angefangen.
Kurzer Einschub. Wir hatten letztens mit den jungen Freunden unseren Kitchen Talk, das ist unser Netzwerkformat, ein Event bei ihr im Restaurant im Pars in der Grünmannstraße und durften tatsächlich ihre kleinen Skulpturen verkosten. Und das sind wirklich, die sind mit Blattgold, man traut sich eigentlich gar nicht, die zu essen, aber es ist wirklich großartig.
Es gibt mehr Kunst im Leben, als man es oft so sieht. Es wird noch mehr Kunst im KDW geben, Sebi. Nächstes Jahr zum Gallery Weekend. Das ist wiederum ein neues Projekt von deiner Firma Tadan. Erzähl uns von dieser neuen Kooperation, die da auf uns Berlinerinnen und Berliner zukommt.
Das stimmt, das ist mein Lieblingsgig eigentlich, weil ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, zum Gallery Weekend nächstes Jahr hier die Schaufenster zu kuratieren. Und zwar ohne... Also das gab es auch schon mal. Gab es eben Künstlerinnen, die Schaufenster gemacht haben. Und das gibt's ja auch als Tradition. In den New Yorker Kaufhäusern hat bei Bonwood Tellers hat Warhol die Schaufenster gemacht. Er hat seine Before and After. Die ersten großen Bilder, die er gemacht hat, stammen aus diesen Schaufenstern. Rauschenberg und Jasper Jones hatten ein gemeinsames Studio für Schaufenster. Die haben für Tiffany und so gearbeitet. Und das zieht sich ja bis heute durch, ne? Und in dem Fall ist es aber so, dass tatsächlich das Ganze ohne Produkte und ohne Branding ist. Also es sind 10 Schaufenster und dann sind es 10 Installationen. Und die grundsätzliche Idee ist, diese Fensterfläche, die sind ja ziemlich groß, das denkt man so erstmal gar nicht, sind wahnsinnig hoch, wahnsinnig breit. Wenn man davor steht.
Gefühlt immer so 6 bis 8 Quadratmeter, würde ich sagen.
Genau, aber die haben natürlich eine ganz spezielle Dimension, die überhaupt nicht einem Ausstellungsraum entspricht. Und deshalb werden wir auch Künstler Schauspielerinnen einladen, die dieses Schaufenster nicht als Ausstellungsfläche begreifen, sondern tatsächlich als Medium, ne? Als künstlerisches Medium. Und da freue ich mich sehr drauf. Das ist ein weiterer Schritt auf meinem Weg zur Karriere als Kaufhausdirektor.
Du hast gerade schon einen Künstler genannt, der auch hier in der Bulgari-Boutique zu sehen ist, und zwar Andy Warhol. Und ich hatte in Vorbereitung auf den Podcast so ein wunderbares Zitat gefunden. Ich wollte es einfach nochmal platzieren. Andy Warhol soll wohl mal einst gesagt haben, wenn ich eine Bulgari-Boutique betrete, habe ich das Gefühl, die beste zeitgenössische Ausstellung zu besuchen. Das fand ich sehr schön, oder? Es passt heute.
Ja, das passt absolut. Ganz toll. Und die Formen, also die Architektur, die man in diesen, ja teilweise, die sind ja nie für die Ewigkeit gebaut. So wie Ausstellung. Die renovieren dann oder die machen das neu oder dann geht der eine raus und der andere kommt rein. Und das hat also recht viel mit der Praxis des Ausstellungsmachens auch zu tun dadurch, ne?
Die Nationalgalerie wird während der Feiertage geöffnet sein, das KDW geschlossen. Insofern würde ich sagen, hurry up und geht ins KDW, um mehr Kunst zu sehen, mehr Kunst in euer Leben zu lassen, und kommt dann bitte auch wieder an die Nationalgalerie zurück.
Ich wollte noch, weil das ja unsere Weihnachtsausgabe ist, nach einem kleinen Tipp fragen. Und zwar, wenn wir hier schon im Konsumtempel, dem KDW sind, hast du einen Tipp für ein schönes Weihnachtsgeschenk?
Naja, also nur eins?
Gerne mehrere.
Also das Beste sind immer diese, das ist jetzt alles schon wieder so ein Luxuskram, aber diese wahnsinnig schönen Bücher von Smyson, die so in Kalbsleder gebunden sind und wo es für jeden Charakter im Grunde das passende Notizbuch gibt. Zum Beispiel habe ich schon mehrfach verschenkt an spezielle Freundinnen, steht einfach dann in Silber geprägt drauf, Boss.
Was ist dein Lieblingsmuseum?
Mein Lieblingsmuseum ist das Kunsthistorische Museum in Wien. Und das andere, nachdem du mich nicht gefragt hast, ist das Armani Silos in Mailand, wo der Schönheit keine Grenzen gesetzt sind.
Was ist dein Lieblingsort in Berlin?
Potsdam.
Lernst du gerade etwas Neues?
Podcast.
Woran bist du kürzlich gescheitert?
Podcast.
Und worauf bist du gerade neugierig?
Podcast.
Vielen Dank und frohe Weihnachten. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns im neuen Jahr.
Bis zum neuen Jahr.